Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Wieder Dutzende von Milliarden für die britischen Banken. Die Regierung in London schnürt ein zweites Rettungspaket. Die Krise ist bei den Luxusartikeln angekommen. Der Genfer Richemont-Konzern hat ein schlechtes Weihnachtsgeschäft hinter sich. Einen Bonus für den Kauf eines schadstoffarmen Autos, das wollen die Schweizer Umweltverbände. Und im Tagesgespräch der Rundgang auf der Sondermülldeponie Kölliken, wo seit heute die Sanierung weitergeht. Rendezvous, am Mikrofon ist Claudine Vinzenz. Der Nachrichtenüberblick zu Beginn kommt heute von Roger Brändli.
Die britische Regierung hat ein zweites milliardenschweres Rettungspaket für die Bankenbranche vorgestellt. Unter anderem wolle der Staat die kriselnden Banken gegen die Risiken ihrer faulen Kredite versichern, teilt das Finanzministerium mit. Wie hoch die Hilfe ausfallen wird, ist noch unklar. Die britische Regierung erhöht zudem ihren Anteil an der Royal Bank of Scotland von 58% auf 70%. Die Bank rechnet für das vergangene Jahr mit einem Rekordverlust. Die Wirtschaft der EU-Länder wird in diesem Jahr um durchschnittlich 1,8% schrumpfen. Diese Prognose macht die EU-Kommission. 2009 stürzte die EU in eine schwere Rezession, hieß es am Morgen in Brüssel. Mit einer Erholung rechnet die EU-Kommission ab dem nächsten Jahr. Für 2010 erwartet sie ein leichtes Wachstum von 0,4%. Der Umsatz des Genfer Luxusgüterkonzerns Richemont ist im dritten Quartal des Geschäftsjahres 08/09 deutlich zurückgegangen, um 7% auf gut 1,5 Milliarden Euro. Damit verfehlte Richemont die Erwartungen der Finanzanalysten. Laut dem Konzern ist die Nachfrage nach Luxusgütern dramatisch zurückgegangen. Richemont spricht von den schwierigsten Marktbedingungen seit der Gründung des Unternehmens vor 20 Jahren. Die drei Umweltorganisationen WWF, Greenpeace und VCS wollen einen wirkungsvolleren Klimaschutz im Schweizer Straßenverkehr. Die CO2-Belastung der Luft solle mit einem Bonus-Malus-System für Neuwagen gesenkt werden, hieß es an einer Medienkonferenz in Bern. Dieses System würde folgendermaßen funktionieren: Wer ein neues Auto kauft, das wenig Treibstoff verbraucht und damit wenig CO2 ausstößt, erhält eine Gutschrift, die er dem Käufer eines Fahrzeugs mit hohem Verbrauch und CO2-Ausstoß verkaufen kann. Der Verband der Schweizer Nahrungsmittelindustrie unterstützt die Pläne des Bundesrats, einen Agrarfreihandelsvertrag mit der EU abzuschließen. Der Verband erhofft sich dadurch größere Absatzmöglichkeiten in der EU und eine Angleichung der Produktionskosten. Dem Verband gehören 190 Firmen an, die über 30.000 Angestellte in der Schweiz beschäftigen. Muntasar al-Saidi, der Schuhwerfer von Bagdad, will in der Schweiz Asyl beantragen. Sein Genfer Anwalt bestätigte einen Bericht der Tribune de Genève, der irakische Journalist fürchte um sein Leben, heißt es dort. Al-Saidi hatte im letzten Dezember während einer Medienkonferenz in Bagdad seinen Schuh gegen US-Präsident Bush geworfen, ihn aber nicht getroffen. Eine Woche nach dem Start der neuen privatisierten Alitalia hat es bei der Fluggesellschaft den ersten Streik gegeben. Eine Gewerkschaft rief zu einem vierstündigen Ausstand auf, weil sie mit der Personalpolitik des Unternehmens nicht zufrieden ist. Beim Start der neuen Alitalia vor einer Woche hatte Vorstandschef Sabelli ein Ende der Einflussnahme von Politik und Gewerkschaften versprochen. Die häufigen Streiks in den 62 Jahren der alten Alitalia hätten wesentlich zu deren wirtschaftlichen Niedergang beigetragen, hieß es. Forscher der ETH Zürich haben eine Methode entwickelt, mit der innerhalb 30 Sekunden nachgewiesen werden kann, ob Milch Melamin enthält. Melamin ist die giftige Chemikalie, die im vergangenen Jahr den Milchskandal in China auslöste und zum Tod von 6 Babys führte. Die neue Methode der ETH Zürich findet die Melaminmoleküle anhand ihres Gewichts. Ein Tropfen Milch und 30 Sekunden genügten dafür, teilten die Forscher mit. Bisher hätten Analytiker bis zu einer Stunde benötigt. Glatteis hat in der Nacht und am Morgen vielerorts in der Schweiz zu Unfällen geführt. Dabei gab es mindestens ein Todesopfer und gegen 20 Verletzte. Der schwerste Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht im bernischen Thunstetten. Dort starb eine 70-jährige Frau bei einem Schleuderunfall. Die Polizeikorps meldeten über 100 Unfälle, vor allem aus den Kantonen Zürich, Bern, Basel-Land und St. Gallen.
12.35 Uhr. Hier im Rendezvous schauen wir gleich ausführlich auf den neuen zig Milliarden Bankenrettungsplan in Großbritannien. Und zum Thema Krise gehört auch das zweite Thema, die Luxusartikelbranche, die jetzt ebenfalls den Abschwung spürt. Dann Geld bar auf die Hand für ein schadstoffarmes Auto, der Vorschlag der Umweltverbände und seine Chancen. Mehr Schockjung-Gurzli in die EU liefern, warum die Schweizer Nahrungsmittelindustrie den Agrarfreihandel mit der Europäischen Union will. Deutschland im Superwahljahr, der Tag nach dem bürgerlichen Sieg im Bundesland Hessen. Und Symbol des Wandels in den USA, der Besuch bei einer homosexuellen Band, die bei der großen Obama-Parade zur Amtseinsetzung morgen mitmarschiert. Das Tagesgespräch kommt aus Köllikon, wo seit heute wieder Sondermüll ausgegraben wird. Ein Einblick in die Bewältigung eines der größten Schweizer Umweltskandale. Das die Themen nach den Börsenzahlen, Wetterprognosen und Verkehrsmeldungen mit Roger Brändli.
Die Börsenarten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.465 Punkten, also im Plus von 0,5%. Der Euro wird zu 1.48,51 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.12,29 Franken. Das Wetter? Im Norden ist es meist bewölkt und zeitweise nass. Die Schneefallgrenze steigt allmählich auf rund 1600 Meter. In den Föhngebieten gibt es am Nachmittag auch trockene Phasen. Die Temperaturen erreichen rund 6 Grad mit Föhn bis zu 12 Grad. Im Tessin beginnt es am Nachmittag zu regnen bei maximal 4 Grad. Schnee fällt dort bis gegen 500 Meter. Morgen Dienstag ist es trüb und nass. Im Norden fällt Schnee auch bis 500 Meter. Im Süden steigt die Schneefallgrenze wieder auf 1300 bis 1800 Meter an. Am Mittwoch fällt im Osten noch etwas Schnee. Im Westen und Süden gibt es Aufhellungen. Die Temperaturen gehen im Norden auf 3 Grad zurück. Im Süden steigen sie dann auf 7 bis 11 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Zurzeit liegen uns keine Meldungen vor.
Die britische Regierung greift also mit einer weiteren massiven Hilfsaktion dem arg angeschlagenen Finanzplatz London unter die Arme. Der britische Finanzminister Alistair Darling hat heute Morgen die Details erläutert. Unser Korrespondent Martin Aliot hat ihm zugehört.
The problem that faces me today and faces every other finance minister in every developed country is how do we get lending going?
Ich muss sicherstellen, dass die Banken endlich wieder Geld ausleihen. Mit diesem Hilferuf begründete der britische Finanzminister Alistair Darling heute Morgen ein weiteres milliardenschweres Rettungspaket für die britischen Banken. Der Staat stellt der Zentralbank bis zu 80 Milliarden Franken zur Verfügung, um direkt an Unternehmungen auszuleihen. Die Geschäftsbanken werden also umgangen. Zusätzlich garantiert die Regierung neue Kredite der Banken, ebenfalls bis zu 80 Milliarden, an private Haushaltungen und Firmen. Ferner verwandelt der Staat seine Vorzugsaktien bei der Royal Bank of Scotland in normale Aktien, was der Bank enorme Ersparnisse bringt und dem britischen Steuerzahler eine Aktienmehrheit von fast 70%. Royal Bank of Scotland schätzte heute Morgen ihren Betriebsverlust für das vergangene Jahr auf 13 Milliarden Franken und den Abschreibungsbedarf auf weitere 60 Milliarden. Das wäre der größte Verlust der britischen Firmengeschichte. Das Kernstück der heute angekündigten Maßnahmen ist indessen eine Art Versicherung für Altlasten.
Now what we're offering is backstop insurance, if you like. They take the first hit. We would stand behind them in the case of extreme loss.
Wir bieten eine Rückversicherung an. Die Banken absorbieren normale Risiken, wir den Großverlust, sagte Darling im Namen der verwirrten Steuerzahler. Wie teuer dies den Fiskus zu stehen kommt, ist noch völlig unklar. Britische Zeitungen mutmaßen, es schlummerten bis zu 300 Milliarden Franken an morschen Krediten in den Bilanzen.
What we need to do is to talk to the banks. We will then decide how much risk we are prepared to take on.
Der Staat wird verhandeln und eine Risikolimite festlegen.
The banks have been slow to actually disclose and put values on just how many of their assets are at risk.
Aber die Banken hätten ja bisher nur sehr zögerlich über ihre Risiken Auskunft gegeben, fügte Darling hinzu. Es folgt nun also eine Inventur. Die Augias-Ställe werden zwar nicht gleich ausgemistet, aber immerhin sollte klarer werden, wie viel Kompost sie beherbergen.
Milliardensummen weit jenseits der Vorstellungskraft sicher der meisten Leute muss also der Staat bzw. die britische Notenbank wohl in die Hand nehmen, um die Banken zu stützen. Dabei hat die Regierung doch schon im Herbst ein enormes Rettungspaket geschnürt. Ich fragte Martin Alliot in London, warum braucht es denn jetzt wieder eine so massive Finanzspritze?
Sie sagen massiv, wir wissen ja nicht, wie viel das dann kostet. Die britischen Zeitungen spekulieren über Hunderte von Milliarden Franken von faulen Guthaben der britischen Banken. Und es bestand Handlungsbedarf erneut, weil die Kurse der britischen Bankaktien am letzten Freitag erneut eingebrochen sind und das ein Hinweis darauf war, was die Anleger von der Solidität der britischen Banken denken. Nicht zuletzt, weil sie ja auch für Februar die Jahresergebnisse erwarten. Wir erhielten heute Morgen bereits einen Einblick, was uns da erwartet. Die Royal Bank of Scotland gestand, dass sie einen Betriebsverlust von etwa 13 Milliarden Franken für das letzte Jahr erwartet. Und wir können gerüchteweise hinzufügen, dass davon etwa 3 Milliarden allein auf das Konto eines russischen Oligarchen gehen, der bankrott ging, und kommen immer mehr zum Schluss, dass wohl im britischen Bankwesen zum Teil jedenfalls eher den Gesetzen des Casinos als den Gesetzen der seriösen Bankiers gefolgt wurde.
Auf jeden Fall wird deutlich, dass die Milliarden vom Oktober offensichtlich nicht genügt haben. Gibt es denn eine gewisse Sicherheit, dass jetzt dieser neue Bankenrettungsplan die Probleme dauerhaft löst?
Die Erfahrungen der Vergangenheit sind nicht ermutigend. Theoretisch, so wie die britische Regierung das heute verkauft, ist es schon so, dass die Banken sich durch diese Rückversicherung durch den Staat nicht mehr absichern müssen gegen künftige Verluste. Das heißt, es sollte mehr Kreditvolumen geben, das die Banken an Haushaltungen, Firmen und so weiter vergeben können. Der britische Schatzkanzler Alistair Darling behauptet, er habe verbindliche Garantien, zum Beispiel von der erwähnten Royal Bank of Scotland, sie werde 10 Milliarden Franken mehr an Krediten vergeben. Die Frage ist bloß, wie klagt man so etwas ein?
Und was kann denn die Regierung noch tun, wenn das eben nicht klappt? Was hat sie dann noch für Möglichkeiten?
Zahlreiche Experten haben heute Morgen schon laut darüber georakelt, dann bleibe eben nur noch die Gesamtverstaatlichung einiger britischer Banken. Dann hätte die Regierung natürlich die Möglichkeit, die Kreditpolitik einfach zu diktieren. Die bange Frage, die man sich stellen muss, dass jetzt, wo der britische Staat für die meisten Verbindlichkeiten und Forderungen der britischen Banken verantwortlich ist, also mithaftet, wenn das wirklich schief geht, gibt es dann den britischen Fiskus überhaupt noch oder müssen wir einen Staatsbankrott ins Auge fassen?
Die Einschätzungen von unserem Großbritannien-Korrespondenten Martin Alliot. Teure Uhren und wertvoller Schmuck, das sind eigentlich recht krisenresistente Verkaufsartikel. Die Wirtschaftslage aber dämpft jetzt die Kauflust nicht nur beim Durchschnittskonsumenten, jetzt sparen ganz offensichtlich auch die Reichen. Zu diesem Schluss kommt Wirtschaftsredaktor Philipp Erath nach einem Blick auf die neuesten Geschäftszahlen des Genfer Luxusgüterkonzerns Richemont.
Ganz schlecht läuft es für Richemont in den USA. Um fast ein Drittel sind dort die Verkäufe von Uhren, Schmuck und edlen Schreibwaren eingebrochen. Das spiegelt die Landkarte der Finanzkrise. In Nordamerika hat sie begonnen und die tiefsten Spuren hinterlassen. Aber auch in Europa und Asien musste Richemont einen Umsatzrückgang hinnehmen. Insgesamt brachen die Verkaufszahlen um 7% ein. Dies nachdem in den ersten Quartalen des vergangenen Jahres die Umsätze noch zugenommen hatten. Der Verkaufsrückgang betrifft alle Marken und Produkte von Richemont. Dass Luxusgüter sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schlechter verkaufen, das war nicht immer so. In der Krise Mitte der 90er Jahre, aber auch kurz nach dem Jahr 2000, als die Internetblase geplatzt war, gaben die Reichen das Geld immer noch mit vollen Händen aus. Denn sie merkten im Portemonnaie meist nichts von der schlechten Wirtschaftslage. Auch vom jetzigen Abschwung würde die Luxusgüterindustrie erst spät und nur wenig merken, sagten viele voraus.
Doch nun ist es anders gekommen, da die Aktienwerte, die Immobilienpreise oder aber die Rohstoffpreise gleichzeitig stark fielen, müssen die Reichen bei ihrem Vermögen empfindliche Einbußen hinnehmen. Und dies fördert nicht gerade die Lust, sich neue Schmuckstücke zuzulegen, Weihnachten hin oder her. Da sich in absehbarer Zeit die Finanzmärkte wohl nicht so schnell erholen werden, sind die Aussichten für Richemont dementsprechend düster. Die Firma selbst spricht vom schwierigsten Marktumfeld seit ihrer Gründung Ende der 80er Jahre. Und auch andere Schmuck- und Uhrenfirmen werden in nächster Zeit wenig ermutigende Zahlen präsentieren.
Superwahljahr in Deutschland, das heißt Bundestagswahl im Herbst, Wahlen ins Europaparlament und die Wahl der Parlamente in 5 Bundesländern, die Landtagswahl gestern in Hessen, war die erste von diesen. Dabei zeigte sich, wenn die großen Volksparteien CDU und SPD auf Bundesebene zusammen regieren, drückt das auf ihre Wahlergebnisse. Wer profitiert, sind die Kleinen. Die Stimmung bei den deutschen Parteien nach dem ersten Formtest im Superwahljahr, Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler.
Ein Blumenstrauß für den Spitzenkandidaten. Bei allen Parteien gehört das am Tag danach zum normalen Ritual. Es ist ein öffentliches Dankeschön für den Einsatz, sei er nun erfolgreich gewesen oder eben nicht. Bei der SPD fand heute die Blumenübergabe im Sitzungszimmer und nicht wie üblich vor den Medien statt. Die Partei wollte es gar nicht den Anschein geben, als sei alles wie sonst. Sie ist geknickt, alarmiert. Dabei war sie auf den brutalen Absturz vorbereitet, wie Thorsten Schäfer-Gümbel, der Kandidat aus Hessen, heute vor der Präsidiumssitzung in Berlin sagte. Die geplante Zusammenarbeit mit der Linkspartei hatte die SPD-Wählerschaft verunsichert.
Und sind die Wählerinnen und Wähler in Scharen davongelaufen? Auf der einen Seite, weil sie enttäuscht waren, dass wir den Versuch einer Minderheitenregierung gemacht haben. Und auf der anderen Seite, weil es viele gab, die enttäuscht waren, dass es nicht funktioniert hat. Und dieser Spagat, der hat uns mitten durchgehauen, das sind die beiden Enttäuschungsmotive, die uns zerlegt haben.
Nun also steht die SPD vor einem Scherbenhaufen. Sie muss sich neu sortieren, nicht nur in Hessen, wo sie 150.000 Stimmen verloren hat, sondern vor allem im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl. Einfach wird das nicht, doch SPD-Chef Franz Müntefering verbreitete heute ernste Zuversicht. Zum Durchmarsch einer bürgerlichen Mehrheit werde es im Herbst jedenfalls nicht kommen, meint er.
Ich bin ganz sicher, Hessen hin, Hessen her, die Menschen wollen nicht, dass marktradikale Positionen dieses Land bestimmen. Und da sind die Ausgangsbedingungen für die Bundestagswahl völlig andere als die Denkzettelreaktion, die gestern in Hessen stattgefunden haben.
Ein paar Kilometer weiter im CDU-Haus gab es am Morgen weit fröhlichere Gesichter. Zwar war der gestrige Tag für Ministerpräsident Koch keineswegs ein Triumph, doch dank der Hilfe der FDP kann er in Hessen immerhin weiter regieren. Ein Sieg der Stabilität, wie Roland Koch im Überschwang der Gefühle rühmte.
Der Spuk ist vorbei, die hessischen Verhältnisse gibt es nicht mehr, es gibt wieder klare politische Regierungsmehrheiten in Hessen.
Die FDP ist für die CDU der Wunschpartner, auch im Bund. Doch dass die kleinen Liberalen jetzt fast 7% zugelegt haben und damit auch von unzufriedenen CDU-Wählern profitierten, das sticht manchen Christlichdemokraten in die Nase. Tatsächlich lässt die FDP der Union gegenüber bereits die Muskeln spielen. Da nach dem hessischen Regierungswechsel die Große Koalition im Bundesrat, der Länderkammer, also keine Mehrheit mehr hat, verlangt die FDP nun für ihre Unterstützung Zugeständnisse. So will sie zum Beispiel das zweite Konjunkturpaket nur dann absegnen, wenn SPD und CDU höhere Steuererleichterungen einbauen. Ein kleiner Vorgeschmack darauf, dass das Regieren bis zur Bundestagswahl im Herbst wohl für alle Parteien in Deutschland etwas schwieriger wird.
Die Autoindustrie und der Bund haben es schwer miteinander, wenn es um die Treibhausgase geht. Bei der Diskussion um die Reduktion des CO2-Ausstoßes auf freiwilliger Basis kommen sie nicht weiter. Trotz der Anforderungen des Bundes brauchen die Autos nach wie vor viel zu viel Benzin. Jetzt mischen sich die Umweltverbände mit einem eigenen Vorschlag in die Diskussion ein. Was der bringt? Oliver Washington.
Bis anhin setzten Bund und Autoimporteure auf freiwillige Maßnahmen. Die Autobranche sollte mittels Werbekampagnen beispielsweise den Verkauf von Autos fördern, welche wenig Benzin verbrauchen. Damit sollte der durchschnittliche Benzinverbrauch neu verkaufter Fahrzeuge gesenkt werden. Dieser sank zwar, aber nicht genügend. Nun schlagen die Umweltverbände WWF, VCS und Greenpeace ein Modell vor, wie der Benzinverbrauch neuer Fahrzeuge verbindlich gesenkt werden könnte. Cyril Studer von Greenpeace erklärt.
Die Politik muss zuerst mal einen Absenkungspfad festlegen über ein paar Jahre. Wenn ich jetzt im bestimmten Jahr einen Neuwagen kaufe, der unter diesem Durchschnitt liegt, kriege ich Gutschriften, die ich jemandem verkaufen kann, der eben über diesem Durchschnitt liegt.
Wer also ein kleines Auto kauft, soll Geld erhalten und wer ein spritfressendes Auto kauft, soll draufzahlen müssen. Konkret wollen die Umweltverbände den CO2-Ausstoß neuer Fahrzeuge von heute 180 auf neu 80 Gramm pro gefahrenen Kilometer senken. Dies bis im Jahr 2020. Die Umweltverbände schlagen damit explizit eine Alternative vor zum Modell der ständerätlichen Umweltkommission. Die Kommission schickte letzten Herbst einen eigenen Vorschlag in Vernehmlassung. Die Kommission will die Fahrzeugsteuer für alle Neuwagen erhöhen und mit den zusätzlichen Steuereinnahmen dann gewisse Modelle eines Autotyps verbilligen. Mit dem Kommissionsvorschlag aber würden auch gewisse Offroader verbilligt, welche im Vergleich zu anderen Offroadern wenig Benzin verbrauchten, so Cyril Studer. Er sagt deshalb,
es ist unbrauchbar.
Die Vernehmlassung zum ständerätlichen Modell läuft noch bis Ende Februar. Die Umweltverbände hoffen, dass dabei ihr Vorschlag von zahlreichen Verbänden und Parteien als Alternative eingebracht wird. Beim Bund wollte niemand zum Vorschlag der Umweltverbände Stellung nehmen. Man warte nun die Vernehmlassung ab, sagte die Sprecherin des Bundesamtes für Energie. Zudem blicke der Bund nach Brüssel. Auch die EU plant eine Regelung zum Benzinverbrauch neuer Fahrzeuge. Die Sprecherin bekräftigte aber, dass eine zukünftige Regelung hier in der Schweiz verbindlicher sein müsse als die alte, freiwillige Vereinbarung. Klar Stellung genommen haben bereits die Autoimporteure. Andreas Burgener von Auto Schweiz sagt zum Vorschlag der Umweltverbände:
In der vorliegenden Form kommt das für uns nicht in Frage.
Die Autoimporteure setzen auf ein Modell ähnlich dem ständerätlichen. Das Modell der Umweltverbände ist ihnen zu radikal. Nun wird sich zeigen, wer im Rahmen der Vernehmlassung als Sieger hervorgeht, die Umweltverbände oder die Autoimporteure. Das Modell der Umweltverbände würde ganz neue Wege beschreiten. Die Schweizer Politik aber zeigt sich in letzter Zeit im Umweltbereich oftmals wenig innovativ. Insofern dürften die Chancen des ständerätlichen Modells als grösser eingeschätzt werden. Handlungsbedarf auf alle Fälle besteht. Der Autoverkehr lässt nach wie vor viel zu viel CO2 in die Luft.
Das sind beachtliche Zahlen. 17 Milliarden Franken hat die Schweizer Nahrungsmittelindustrie letztes Jahr verdient und 30.000 Menschen arbeiten in der Branche. Und die Zahlen könnten noch größer sein, sagen zwei Vertreter der Nahrungsmittelindustrie und rühren die Werbetrommel für den Agrarfreihandel mit der EU. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden berichtet.
Die Schweizer Nahrungsmittelindustrie will im Ausland wachsen. Nestlé, Migros und Hug AG möchten den freien Agrarhandel mit der EU. Roland Decorve, Generaldirektor von Nestlé Schweiz, erklärt.
EU ist ein Markt von 500 Millionen Leute. In der Schweiz haben wir noch 7 Millionen Leute. Und die Industrie, ich glaube, gewisse Leute haben das vergessen, die Industrie kann einfach nicht wirtschaftlich in einem 7 Millionen Markt überleben. Dafür brauchen wir das.
Dass Schweizer Lebensmittel in der EU erfolgreich sein können, zeige das Beispiel der Nespresso-Kapseln. Dieser Exportschlager wird in einer Nestlé-Fabrik im wattländischen Orb produziert. Das sei nur möglich, weil die Zölle für verarbeitete Agrarprodukte mit dem zweiten bilateralen Abkommen mit der EU weggefallen seien, sagt Decorve. Mit dem Agrarfreihandel würden die Produktionskosten in der Schweiz für Nestlé sinken. Heute ist die Lebensmittelindustrie dank dem sogenannten Schocki-Gesetz konkurrenzfähig. Der Bund zahlt den Exporteuren von Biskuit und Schokolade einen Ausgleich, weil Zucker, Mehl und Butter in der Schweiz teurer sind. Das Gesetz soll aber nächstens auslaufen. Werner Hug, Delegierter des Verwaltungsrates der Hug AG, sagt:
Da müssen wir über kurz oder lang die Rückerstattung beim Export aufgeben. Und das ermöglicht uns dann den Export nur noch, wenn wir wirklich günstigere Rohstoffe in der Schweiz beschaffen können.
Die Hug AG verdient etwa 18% ihres Umsatzes mit Exporten in die EU. Werner Hug ist überzeugt, dass sich dies mit dem Agrarfreihandel mit der EU noch steigern ließe. Für die Landwirtschaft würde der freie Handel große Veränderungen mit sich bringen. So sei die Schweiz kein Getreideland, erklärt Werner Hug.
Die Schweiz ist ein Milchwirtschaft, Graswirtschaft, Viehwirtschaftsland. Und wir glauben, dass wir vor allem Milchprodukte, Butter, Käse und so weiter weiterhin aus der Schweiz einsetzen. Hingegen bei Massenprodukten wie Weizenmehl, aber auch Zucker werden wir natürlich vermehrt auch importieren.
Um dem Widerstand aus bäuerlichen Kreisen entgegenzuwirken, befürworten die Verarbeiter lange Übergangszeiten bis zur Marktöffnung und Begleitmaßnahmen für die Landwirte. Für Firmen wie Nestle und Hug ist es wichtig, dass der Agrarfreihandel kommt. Wenn nicht morgen, dann halt übermorgen.
Die Amtseinsetzung des amerikanischen Präsidenten ist zwar jedes Mal ein ziemliches Spektakel, jetzt aber, wo Barack Obama ins Weiße Haus einzieht, ist die Begeisterung ganz offensichtlich besonders groß. 2 bis 3 Millionen Menschen wollen morgen in Washington persönlich dabei sein. Alleine an der großen Parade laufen 13.000 Leute mit. Alle wollen den Anfang einer neuen Epoche erleben. Auch diese Marschmusikgruppe, die Lesbian Gay Freedom Band aus San Francisco, die unserem USA-Korrespondenten Max Ackermann vors Mikrofon marschierte.
Auf dem riesigen Parkplatz vor dem Baseballstadion in San Francisco übt die älteste Schwulenband der USA für ihren großen Auftritt in Washington. Mit der Marschdisziplin hapert es ein wenig, laute Motorengeräusche stören und zuweilen produzieren auch die rund 20 Musikerinnen und Musiker noch etwas schräge Töne. Doch alle sind mit Herzblut dabei.
Oh, I'm honored. More than I can describe in words.
Er fühle sich so geehrt, das lasse sich in Worten gar nicht ausdrücken, sagt Dirigent Rice Majors. Ein einmaliges Erlebnis für ihn, für die Band und die ganze Schwulenbewegung. Auch Tambourmajor Kim Boyd ist ganz aus dem Häuschen. Ein kleiner, quirliger Afroamerikaner mit großem weißem Cowboyhut und einem Diamanten im Ohr. Dass ein Mann wie Barack Obama US-Präsident werden könne und er für ihn spielen dürfe, nie, gar nie hätte er sich das träumen lassen.
For some of us like me in my lifetime, I never thought that I would ever see this happen and actually see being invited to march in a parade. So it's just a wonderful, fuzzy feeling.
Ein wunderbar flauschiges Gefühl sei das. Und ein Meilenstein für die homosexuellen Bewegung im Land, betont Tuba-Spieler Ian Harwood. Noch nie habe eine Schwulenband an der Parade zur Amtseinsetzung eines US-Präsidenten teilnehmen können.
It's an incredible opportunity. It's the first time in US history that a lesbian and gay contingent is marching in the presidential inauguration parade.
Das stimme nur halb, wirft Trompeterin Heidi Bieler ein. 1992 und 96 bei den Paraden für Bill Clinton sei die San Francisco Lesbian Gay Freedom Band auch schon dabei gewesen.
But they actually participated sitting on the sidelines, watching the parade go by.
Man habe allerdings nicht im offiziellen Umzug mitmarschieren dürfen, sondern sei lediglich am Rand geduldet worden, als eine Art exotische Attraktion. Nun gehöre man wirklich dazu. Das sei doch schon mal was, findet Klarinettistin Barbara Jones, und die Parade eine wunderbare Gelegenheit, die regenbogenfarbige Flagge zu zeigen. Schaut, wir gehören auch dazu, behandelt uns nicht als Zweit-, Dritt-, Viertklass-Menschen.
And saying, you know, we're here, don't treat us like second, third, fourth class citizens.
Der Festumzug vom Kapitol zum Weißen Haus soll so auch ein Abschnitt auf dem Weg zu wirklicher Gleichberechtigung werden.
Die Reportage von Max Ackermann. Die Inaugurationsfeiern in Washington werden morgen Abend ab 10 vor 6 auf DRS 1 und 4 live übertragen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.